Ich sage es, glaube ich, jedes Mal unter der Maske so trocken. Guten Morgen. Schön, euch von hier vorne mal zu sehen. Weil sonst sehe ich meistens immer, so wie es euch draußen geht, der hier vorne steht. Aber ihr seht nicht die Gemeinde, die jetzt vor mir sitzt. Und es sind halt echt viele. Schön, euch hier zu sehen. Der Flo hat in seiner letzten Predigt die Frage aufgeworfen, wie wir Prediger dazu unser Thema kommen. Dazu habe ich hier kleine Anekdote von gestern Abend bei mir, zu mir. Ich gestern Abend, dachte, das mache ich noch wie frisch, gehe in die Dusche. Und als ich in der Dusche war und mir das Duschbad, oder was man sich so genau über den Körper leert, als ich mir das so angeschaut habe, da habe ich erstmal lachen müssen. Und warum habe ich lachen müssen? Da stand 3-in-1 drauf. Und ich dachte, okay, das habe ich schon das Thema für die nächste Predigt, weil von Dreieinigkeit habe ich auch schon langsam gehört. Und das nur so am Rand, was einem so durch den Kopf gehen kann in der Vorbereitung von einem gewissen Predigtthema, wenn nicht gerade eine Predigtreihe ansteht. Und jetzt auch zu dem Thema heute, da hatte ich ein Ereignis im Kopf. Und als ich mich dann über die Suchmaschine, die jeder von uns kennt, in die Recherche begab, stellte ich fest, dass die Aktion bereits im Jahr 2013 ablief. Und ich habe so im Kopf gehabt, hey, das ist ja maximal 3 bis 4 Jahre her. Ja, so schnell kann Zeit vergehen. Und jedesfalls ging es in der Aktion um einen Mann, der für seinen Mut oder für das, was er gemacht hat, zum Held der Straße wurde. Also zum Held der Straße, also jetzt nicht in der obdachlosen Arbeit, sondern wirklich Autofahren und so. Aber was war passiert? Warum wurde ausgezeichnet? Auf der A8 bei Karlsruhe bemerkte er einen Wagen, aus dessen Heck Flamme aufginge. Und was er noch gesehen hat, das waren 3 Menschen, die er so den Kopf aus dem Auto rausgestreckt haben, weil sie innen schon alles verraucht war. Und die auch nicht mehr bremsen konnte. Und aus dem Heck sind quasi schon Flammen aufgegangen oder rausgegangen aus dem Auto. Und was hat er gemacht? Geistesgegenwärtig setzte er seinen Wagen vor dem Wagen der 3 Personen. Und als er so davor gestanden ist, hat er beide Fahrzeuge abgebremst, so dass alle dann zum Stehen kommen konnten. Und nur Sekunden, nachdem dann alle aus dem Auto draußen waren, hat das Auto angefangen richtig zu brennen und ist dann später total ausgebrannt. Aber das war dann egal, weil alle waren ja dann gerettet und alle waren in Sicherheit. Und ich möchte mal folgenden Satz des Retters möchte ich mal zitieren, der danach in der Zeitung veröffentlicht wurde, ist: Wenn es bei dieser Geschichte überhaupt um mich geht, dann nur darum, dass ich meinem Handeln als Appell gegen die Gleichgültigkeit verstanden wissen möchte, die immer mehr um sich greift. Dort, wo es unangenehm werden könnte, schauen viele weg oder machen Handyfotos. Dabei sind Hilfsbereitschaft und Zivilcourage doch Werte, die man von Eltern und Schule vermittelt bekommen sollte. Als ich das damals vor 3 bis 4 Jahren gehört habe, habe ich gedacht, hey, solche Sachen kenne ich nur aus Filmen. Sowas habe ich noch nicht mal gelesen, dass sowas überhaupt irgendwas macht, aber auf dem Film kann man das super vorstellen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer möchte nicht so ein Held sein? Wer möchte nicht jemand sein, der einen Mensch rettet oder sogar die ganze Menschheit rettet mit der Aktion, die er macht? Wer möchte nicht der sein, der in einer brenzligen Situation das Richtige tut und damit einem Menschen weiterhilft? Herr Dirkmann, wenn ihr es mal nachsuchen wollt, wurde durch sein Handeln zum Held. Und für mich ein Beispiel, das in meinem Kopf noch so lebendig war, dass ich gedacht habe, hey, das war doch erst vor kurzer Zeit und nicht erst vor 8 Jahren. Welche Geschichte, die dich beeindruckt habe, welche Erlebnisse, wo dir so absolut nah sind, hast du noch im Hinterkopf? Haben dich beeindruckt. Weil wenn es gut läuft, dann werden auch solche Gedanken, die man mit sich rumträgt, werden dann Taten. dann kommt man quasi vom Wissen ins Tun. Und durch das Tun können sich kleine oder große Dinge verändern. Und so eine Geschichte, die man leicht im Hinterkopf behält, ist die Geschichte, die Jesus im Lukas-Evangelium erzählt hat. Genauer, der barmherzige Samariter, und noch genauer in Lukas 10, 25 bis 37. Und ich möchte diesen Abschnitt mit euch heute Morgen zusammen lesen. Und ich weiß, es sind 13 Verse. Ich hoffe, ich fordere euch nicht zu viel jetzt heute Morgen raus. Aber lasst vielleicht einfach mal auf euch wirken, obwohl ihr sie bestimmt schon kennt. Also Lukas 10, 25. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allen Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Geldbeutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der dem Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich werde es nicht auf jeden einzelnen Vers in den Abschnitt eingehen. Aber der eine Vers, wo heute schon öfters mal genannt wurde, ist, der hat mir richtig angetan. Und zwar die Frage, wer ist denn mein Mitmensch? Mitmensch, wer ist denn mein Nächster? Kann ich da eine Grenze setzen? Darf ich mich da abgrenzen? Es gibt doch so viel Not und Elend auf der Welt. Ist es mein Nachbar, wie wir uns wohl können, der Neighbor? Meine Familie? Ist es der Landwirt, der unter schlimmen Umständen die Lebensmittel anbaut, sei es Kaffee, sei es die Schokoladebohne irgendwie, die ich zu mir nehme? Sind es die Kinder, die meine Kleidung nähen, die ich trage? Sind es die Leute aus der Gemeinde, die im Krankenhaus liegen oder die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne? Muss ich selbst so sein oder müssen wir das als Gemeinde sein? Und was sollen wir dann anpacken? Es gibt so viel zu tun. Oder reicht es, das zu tun, was wir eigentlich schon tun? Man kann so aus der verschiedenen Frage raushören, dass die Frage, was wir gesellschaftlich machen können, uns regelrecht umtreiben kann. Die Not ist so groß, es gibt so viele Möglichkeiten Und wir können uns eigentlich noch nicht um alle kümmern. Und das weder privat noch als Gemeinde. Darf ich mich in dem Thema verlieren? Oder soll ich mich abgrenzen? Und vielleicht finden wir die erste Antwort auf die Frage schon früher in dem Text. Eine Antwort auf die Frage, auf was richte ich mich denn aus? Also ausrichte so eher wie Kompassnadel zum magnetischen Nordpol oder eine Fahne, die in der Wind steht, also die Windrichtung anzeigt. Und ich denke, schon beim Einstieg in den Text gibt es schon einen Teil von der Antwort. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und das war für mich eine sehr starke Frage, oder ist für mich eine sehr starke Frage, weil viele Menschen interessiert eigentlich nur eins, oder würde die Frage so stellen: Was muss ich machen, damit ich was zum Leben habe? Klar, jeder will was zum Leben haben. Und die Frage ist wichtig. Aber ich meine, es ist nicht die dringendste Frage. Denn das Leben, von dem wir was haben wollen, hat eines Tages mal ein Ende. Und man kann ja aus seinem Leben machen, was man will, aber am Schluss steht definitiv der Satz: Asche zu Asche und Staub zu Staub. Und das ist eine Sache, die ich euch 100% versprechen kann: Das Leben ist endlich und das ist die Wahrheit. Wenn man nicht alles erzählt. Denn die ganze Wahrheit ist, dass trotz dieser Vergänglichkeit des Lebens jeder von uns eine Chance auf ein ewiges Leben hat. Und mit ewigem Leben ist nicht die unendliche Zeitspanne auf Erde gemeint, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Gott hat uns in Jesus Christus gezeigt, dass der Tod nicht das Ende ist. Seine Auferstehung zeigt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und dieses Leben können wir gewinnen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man diese Verheißung für sich angenommen hat, dann startet das ewige Leben schon hier und jetzt, weil wir hier und jetzt schon eine Beziehung mit Gott haben. Deshalb ist nicht die wichtigste Frage, was muss ich tun, um was vom Leben zu haben, sondern was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und für mich hat der Gesetzeslehrer, unabhängig davon, wie gescholten oder wie der Eindruck von ihm ist, in dem Bibelabschnitt hier schon eine sehr wichtige und essentielle Frage gestellt. Und wie man es auch in dem Abschnitt lesen konnte, er selber gibt auch noch die Antwort drauf. Und die Antwort sind die Verse, die man so allgemein als das Doppelgebot der Liebe kennt. Erstaunlicherweise erwähnt er hier nicht, also der Gesetzeslehrer, die 10 Gebote, wo man sagt, okay, das muss ich einhalten, oder die Reinheitsgesetze, sondern er betont die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und damit beweist er, dass er das Hauptanliegen des Gesetzes erkannt hatte. Wer ganz bei Gott sein will, ewig leben will, der muss ihn ganz lieben. Mit allen Fasern seines Seins, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all seiner Kraft und mit seinem ganzen Verstand. Das Herz ist quasi das Zentrum des menschlichen Lebens. Und ein Leben in der Liebe zu Gott geht vom Herz aus. Dort wirkt Gottes Liebe bei uns. Und die Liebe beeinflusst unser Denken und das soll sich dann in unserem Tun ausdrücken. Die Seele ist das Ich und damit soll man sich in den Dienst von Gott stellen. Die Kraft ist unser Wille, der soll Gott gehorsam sein. Und den Verstand sollen wir beim Glauben auch nicht ausschalten, sondern der soll auf das Gute ausgerichtet sein. Es gibt also einen guten Grund für den manchmal Holzäpfel zwischen unseren Ohren. Und Jesus antwortet hier dem Gesetzeslehrer tu das und du wirst leben. Als ein Schwabe wird vielleicht sagen, mach's doch einfach, Kerle, leg los. Und es bedeutet so viel wie, Antwort, die du sagst, die war 1a, du kennst dich aus, aber hast du überhaupt kapiert, auf was es ankommt? Dein Wissen bringt dich nicht in den Himmel, tu das. Und Jesus fordert ihn hier auf, aus seinem Elfenbeinturm des Wissens in das Leben zurückzukommen. Nur tote Theorie, die bringt einem nicht weiter. Und der Mann findet sich als Gesetzeslehrer in Niemandsland wieder. Er hat alles im Kopf, aber nichts im Herzen. Wenn euch jemand mit etwas bloßstellt, was könnte dann eure erste Reaktion sein? Genau, man fängt an, sich zu rechtfertigen und denkt dabei oft nicht so nach, was einfach Sache dann in den Sinn kommt, was man dann anderen entgegenwirft. Vielleicht war hier auch so die Reaktion vom Gesetzeslehrer so wegen, entweder heiß diskutierte Frage oder dachte, das muss ich noch unbedingt was sagen, dass ich als Letzte bin, wo hier was sagt. Aber dann kommt die Frage, wer ist denn mein Mitmensch? Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus gibt ihm jetzt nicht eine genaue Umschreibung und eine Abgrenzung oder eine Definition des Begriffs Nächster, weil Jesus ist ja auch nicht Wikipedia, weil die Erklärung von Jesus ist klar und selbstredend. Einer wird von Räubern überfallen und zusammengeschlagen liegen gelassen. Er hat so viel Glück, dass auf dieser Straße noch zwei andere vorbeikommen. Aber die lassen ihn liegen. Und dann kommt einer vorbei, von dem es niemand erwarten würde. Der hilft und sorgt für ihn. Sein Handeln ist Nächstenliebe. Er handelt nicht, weil er den Zusammengeschlagenen kennt, sondern aus Liebe zum anderen, weil er ihn einfach nicht liegen lassen kann. Wer ist denn nun mein Nächster? Und die Antwort ist, du bist selbst der Nächste. Du bist der, der was tun kann. Nächster zu sein, ist keine Qualifikation des anderen. Weil wenn das so wäre, dann würde jeder sich seinen Nächsten aussuchen und die Grenze dann setzen. Das wäre dann nur ein Aussortieren von Menschen. Dann wäre ich zum Beispiel nur der Nächste von denen Leute, die ich mag oder die mir was bringen oder die mir wertvoll sind. Und den anderen, den ich nicht leiden kann, den lasse ich eigentlich einfach links liegen. In Anführungszeichen links liegen lassen, passt eigentlich guter Begriff auch zu der Geschichte. Dann werde die außerhalb von meinem nächsten Begriff zu den anderen, um die ich mich nicht kümmern muss und die ich auch dann nicht zur Liebe brauche. Aber wen kann ich nun dieser Nächste sein? Wie ich eingangs schon mal gefragt habe oder gesagt habe, die Not ist so groß und es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir können uns doch nicht um alle kümmern. Müssen wir denn alle aufsammeln und glücklich machen? Ich denke nein, weil das wäre unrealistisch. Weil neben der ganzen Aufgabe, die man hat, im Privat oder Beruf oder die man erfüllen muss, ist es schier gar unmöglich. Und es geht in der ganzen Geschichte oder von der Sache, wo man hier liest, nicht um Zerstreuung oder Ausschüttung. Was sich jeder selber fragen kann, ist, was ist deine spezielle Begabung? Was ist deine Berufung? Nicht jeder ist für alles verantwortlich. Doch jeder kann seine eigenen Möglichkeiten oder nach seinem Vermögen handeln. Jeder hat eine Begabung. Ich möchte hier Hans-Joachim Eckstein zitieren mit ein paar Sätzen. Er schreibt hier, wer lieben will, bevor er geliebt wurde, der brennt aus. Wer nicht zuerst empfängt, der kann ich geben. Liebe kann man nicht produzieren. Man kann sie nur empfangen und reflektieren. Und aus den Empfangen werden wir Gebende. Und aus dem Geliebtsein werden wir Liebende. Jesus fordert den Schriftgelehrten hier auf, zweimal auf, etwas zu tun. Was er auch noch, wie man aus der Antwort vom Schriftgelehrten gehört habe, auch noch selber verstanden hat, was er tun muss. Weitere Fragen von den Schriftgelehrten sind daher nicht nötig. Was jetzt noch nötig ist, ist Gehorsam. Gehorsam zu tun, was ihm aufgetragen wurde ist. Und mal ganz ehrlich, ich würde an dem Auftrag, wo ich hier bekommen habe, verzweifeln. Wie kann ich aktiv von Herzen lieben? Ihr müsst mal mitkriegen, was mir durch den Kopf geht, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Wenn sich jemand vor mir in die Schlange anstellt. Denn dann steht da, Liebe, ich soll jemand aktiv lieben. Also ich weiß, ich kann das nicht tun. Und aus diesem Grund brauche ich jemand, der mich zuerst liebt. Ich brauche diesen Samariter auch in meinem Leben. Ich brauche jemanden, der mir aufhilft. Ich brauche jemanden, der meine Wunde auswäscht und verbindet und der mir wieder hilft, auf den Weg zu kommen. Und dieser Samariter ist Jesus. Und das, was ich von ihm empfangen habe, kann ich weitergeben. Dann wird klar, in unserem Leben geht es nicht um das Tun oder das, was wir haben. Auch wenn unser Selbstbild, unser Wert durch das, was wir tun und leisten, oft bestimmt wird. Es geht um das Sein. Und wenn ich in diesem Bewusstsein erkenne ich die Nöte um mich herum, erkenne ich das brennende Auto und weiß sofort, was ich zu tun habe, erkenne ich den Außenseiter, den ich einladen kann zum Geburtstag, erkenne ich den Einsamen, mit dem ich spazieren gehen kann, erkenne ich den Bettler, den Asylant, was man sich alles so genau vorstellen kann, mit dem ich einfach essen gehen kann, einen Kaffee trinken kann. Jesus zeigt uns mit diesem Gleichnis, wie wir ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen hier auf Erden werden können. Wir sind dazu aufgerufen, sein Reich mitzugestalten. Und das Spannende dabei ist immer wieder zu erkennen, wann, wo und wie ich dieser Nächste sein kann. Amen. Ich würde noch beten, wenn es möglich ist. Ich darf gern aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so unendlich viel für uns getan hast, dass du so unendlich viel für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du auch in deiner Aufgabe, in deiner Sache, wo du von uns forderst, uns schon vorangegangen bist, dass du uns sagst, nee, du musst nicht tun, sondern ich habe getan. Und aus dem, was du mir gezeigt hast, dass ich aus dem leben kann und es weitergeben kann. Ich bitte dich einfach für die kommende Woche, dass uns das bewusst wird, dass wir den Nächsten sehen können, dass wir in den Begabungen, in dem Können, was wir haben, einfach am Nächsten handeln können. Amen.